Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die olympische Flamme brennt über Albertville. Vor knapp zwei Stunden erklärte der französische Staatspräsident Mitterrand die 16. Olympischen Winterspiele für eröffnet.
Als drittes Team nach Griechenland und Algerien marschierte die deutsche Mannschaft nach dem französischen Alphabet in das provisorische Stadion von Albertville ein, das eigens für die Eröffnungsfeier errichtet wurde und rund 30.000 Zuschauer fasst. Fahnenträger war einer der erfolgreichsten deutschen Olympioniken, Wolfgang Hoppe, der Bobfahrer. Im Ganzen sind es 116 Aktive für Deutschland. Anfangs etwas stimmungslos, aber dann ging's weiter, als die Franzosen einmarschierten und Staatspräsident François Mitterrand sprach um 18.08 Uhr die Eröffnungsfeier.
L'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville, célébrant les 16e Jeux Olympiques d'hiver.
Neben dem Staatspräsidenten Jean-Claude Killy, einer der Initiatoren dieser Olympischen Spiele. Dann die olympische Flagge und die Hymne, komponiert von Spiridon Samara im Jahre 1896 bei den ersten Olympischen Spielen. Ja, und dann wurde ein großes Geheimnis gelüftet. Wer würde die olympische Flamme ins Stadion tragen? Es ist Michel Platini, der große Fußballer und Teamchef der französischen Mannschaft. Und der kleine Cyril Grange mit 8 Jahren durfte das olympische Feuer entzünden. 172 Nationen gehören zur olympischen Familie. 2896 Athleten werden in Albertville starten. Die Olympischen Spiele sind eröffnet.
Die künftige Rolle der NATO war heute eines der Hauptthemen auf der 29. Internationalen Wehrkundetagung in München. Dabei ging es vor allem auch um die Gefahren, die sich aus der Entwicklung in der ehemaligen Sowjetunion ergeben. Die Stabilisierung dieser Region, so betonten Verteidigungspolitiker und Sicherheitsexperten, sei eine für die Europäer lebenswichtige Aufgabe. Den Ländern im Osten, so Bundesverteidigungsminister Stoltenberg, müsse schnell, vor allem wirtschaftlich, geholfen werden. Die Aufnahme neuer Mitglieder in die NATO sei aber derzeit kein Thema.
Für die vorausschaubare Zukunft erscheint eine Erweiterung des Bündnisgebiets nach Osten nicht bevorzustehen. Damit würden Sicherheitsgarantien und Bündnisverpflichtungen in einer sehr unruhigen Region verbunden sein, zu der viele Mitgliedstaaten aus, wie ich glaube, auch verständlichen Gründen vorerst nicht bereit sind.
Besorgt zeigten sich viele Experten über die zunehmende Verbreitung von atomaren, chemischen und biologischen Waffen. So gäbe es zum Beispiel konkrete Hinweise, dass Atomfachleute der früheren Sowjetunion durch Länder der Dritten Welt angeworben werden sollen.
Die USA planen offenbar eine Art Arbeitsvermittlung für Atomexperten der GUS-Republiken. Außenminister Baker, so berichtet die New York Times, werde diesen Vorschlag bei seiner morgen beginnenden Reise in die GUS erläutern. Vorgesehen sei, dass der Westen eine solche Arbeitsvermittlungsstelle finanziere. Die USA wollten verhindern, dass die Atomexperten ihr Wissen unkontrolliert an andere Staaten weitergeben.
Die Finanzierung der früheren Sowjetarmee ist in der Gemeinschaft unabhängiger Staaten weiter strittig. Auch in Wirtschafts- und Handelsfragen konnten sich führende Vertreter der Republiken heute bei Verhandlungen in Moskau nicht einigen. Die Sitzung sollte das Gipfeltreffen der GUS kommenden Freitag vorbereiten. Ihre Zusammenarbeit in der Energieversorgung und in Umweltfragen wurde schon heute vertraglich geregelt. Beschlossen wurde auch, dass Russland einen Großteil der Schulden der alten Sowjetunion, insgesamt rund 70 Milliarden Dollar, übernimmt.
Nach den gestrigen, blutigen Unruhen in Algerien geht auch heute der Machtkampf zwischen islamischen Fundamentalisten und der algerischen Führung weiter. In mindestens 12 Städten versuchte ein starkes Aufgebot von Polizei und Militär, politische Demonstrationen in der Umgebung von Moscheen zu verhindern.
Während die Kampfspuren von gestern beseitigt werden, wird in Algier heute erneut geschossen. Zum ersten Mal seit der Machtergreifung des Hohen Staatskomitees gehen die Zusammenstöße über den traditionellen Gebetsfreitag hinaus. In Batna, 450 Kilometer von Algier, dauern sie bereits 5 Tage. Dabei hat die Islamische Heilsfront noch nicht zum Aufstand aufgerufen, sind die meisten Feuersalven immer noch Warnschüsse in die Luft. Dennoch gab es offiziell allein gestern und heute 21 Tote und 183 Verletzte. Ein Imam wurde an der Tür zu seiner Moschee erschossen. Bislang sind es vor allem Jugendliche, die auf eigene Faust mit Steinschleudern oder Molotow-Cocktails gegen Armee und Polizei vorgehen. Sie wollen damit die Verhaftung ihrer Imams verhindern. Die Imams der Vorstädte sind für diese Jugendlichen die einzigen, die seit Jahren die Wahrheit über ein völlig abgewirtschaftetes Regime gesagt haben, das der Jugend keinerlei Perspektive bietet. Mohamed Boudiaf, der Präsident des Hohen Staatsrates, hat vor kurzem zur Versöhnung und zum Neubeginn aufgerufen. Doch die Jugend der Elendsviertel glaubt ihm nicht. Sie will einen radikalen gesellschaftlichen Wandel, fordert die Fortsetzung des gestoppten Wahlprozesses und das Ende der Repression. Die Kids der Heilsfront Hochburgen wollen keinen Gottesstaat, sie wollen einen anderen Staat.
Die in Süd- und Mittelamerika wütende Cholera-Epidemie erfasst immer mehr Staaten. In Argentinien wurde jetzt nach den ersten 6 Todesfällen der nationale Notstand ausgerufen und die Grenze zu Bolivien geschlossen. Begonnen hatte die Epidemie in Peru, wo in den vergangenen 12 Monaten 2.900 Menschen starben.
Der Rio Ucayali in der peruanischen Provinz Amazonas, ein Gebiet so groß wie Deutschland. 600.000 Menschen wohnen hier verstreut. 18 Stunden Bootsfahrt bis nach Baoyan, Dorf der Shipibo. Ein Cholerafall. Die Indiofrau kann nur ambulant in der Station behandelt werden. Sanitäter Eliseo Suarez hat Infusionen nur für 3 Kranke. Er mischt die Medikamente zum Ausgleich des Flüssigkeitsverlustes selbst. Seine Patientin muss er nach Hause schicken. Doch schon unterwegs überfallen sie die für Cholera typischen Krämpfe. Die Indios wissen nicht, was Cholera ist, verstehen die Symptome nicht. Doch selbst wenn, ist es meist zu weit zum nächsten Gesundheitsposten, fehlen Heilmittel. Täglich hunderte neuer Fälle. Nur wer stark genug ist, überlebt. Suarez sagt, viele sterben auf dem Weg. Nur hier unten am Fluss zählen sie die Toten, weiter oben nicht. Hilfe von der Zentralregierung kommt nicht vielen. Wasserproben haben ergeben, dass der Fluss Cholera-Bakterien enthält. Doch er ist die Lebensader, Fisch, Hauptnahrungsmittel, nicht immer gekocht. Flugblätter in vielen der über 60 Indiosprachen hat eine Stiftung drucken lassen. Doch kaum einer hier kann lesen. Nach offiziellen Zahlen erkrankten in ganz Lateinamerika bisher 400.000 Menschen an der Cholera. 4.000 starben. Ziffern, die mit Sicherheit zu niedrig sind. Mit Argentinien hat sich die Seuche jetzt über 16 Länder ausgebreitet. In Bolivien, das sich schon verschont glaubte, sind inzwischen 1.000 erkrankt und mindestens 50 gestorben. In Brasilien ist die Seuche 700 Kilometer weit Amazonas abwärts vorgedrungen und hat Manaus erreicht. In Buenos Aires wurde Gesundheitsalarm ausgelöst.
Bundeskanzler Kohl hat die EG-Beschlüsse zur Einführung einer gemeinsamen Währung gegen Kritik der Bundesbank verteidigt und sie als Voraussetzung für die weitere Einigung Europas bezeichnet. Auf dem Parteitag der schleswig-holsteinischen CDU in Eckernförde versicherte Kohl zugleich, die Bundesregierung werde die D-Mark keiner Ideologie opfern und auch keine Politik des leichten Geldes machen. Die Bundesbank hatte gestern bemängelt, die entscheidenden Voraussetzungen für eine Wirtschafts- und Währungsunion seien noch nicht gegeben und auch nicht erkennbar. Der geregelte Drei-Wege-Katalysator hält offenbar viel weniger giftige Abgase zurück als erwartet. Dies ergaben TÜV-Studien im Auftrag des Umweltbundesamtes, die jetzt bekannt wurden.
Der unruhige Fuß an der Ampel, Vollgas schon im Leerlauf, aufheulender Motor und Kickstart im Stadtverkehr, das kann auf Dauer den Tod des Drei-Wege-Katalysators bedeuten. Besonders dann, wenn der scheinbar sportliche Einsatz nur für den kurzen 3 Kilometer langen Weg zum nächsten Bäcker getrieben wird. Rund 100 Personenkraftwagen haben Bundesumweltamt und TÜV-Experten in einer sogenannten Felduntersuchung unter die Lupe genommen. Die Hälfte davon ist glatt durch die Prüfung gefallen. Nicht der Cut an sich war die Quelle des giftigen Übels, das in die Umwelt gepustet wurde, sondern die Steuer- und Regeltechnik für den Katalysator. Eine schlampige Einstellung oft schon oder die fehlende Wartung setzt die volle Funktionsfähigkeit außer Kraft. Die Autobahnraser erzielten übrigens den gleichen Effekt.
Wir sind der Meinung, dass solche Felduntersuchungen regelmäßig gemacht werden sollten, dass zum Beispiel die Straßenverkehrszulassungsordnung so geändert werden sollte, dass das möglich ist, sodass wir systematische Fehler in den Abgasanlagen erkennen können und die Hersteller dann dazu veranlasst werden können, diese Fehler abzustellen.
Können sie veranlasst werden oder gezwungen werden?
Nun, wenn das in der Straßenverkehrszulassungsordnung erstmal drinsteht, dann sind sie natürlich dazu verpflichtet.
Eine spezielle Abgasuntersuchung für 3-Wege-Cut-Autos wird vom Umweltbundesamt schon seit langem gefordert. Und aus dem Umweltausschuss im Bundestag war heute deutliche Kritik an der Autoindustrie zu vernehmen. Wenn es nicht schnell funktionsfähige Modelle gäbe, müssten sich die Hersteller den Vorwurf gefallen lassen, dass der Straßenverkehr eine Hauptursache für die Umweltbelastung sei.
Beim Absturz eines österreichischen Privatflugzeuges auf dem Flugplatz von Friedrichshafen am Bodensee sind am Nachmittag alle 6 Insassen ums Leben gekommen. Die zweimotorige Maschine, die aus Salzburg kam, geriet beim Landeanflug ins Trudeln. Sie schlug neben dem Rollfeld auf und brannte völlig aus. In der Fußball-Bundesliga gab es heute bei 6 Spielen 5 Unentschieden. Nur Hansa Rostock kam gegen den VfB Stuttgart zu einem doppelten Punktgewinn.
12.000 Zuschauer heute nur im Ostseestadion. Arbeitslosigkeit, späte Stasi-Bekenntnisse, wohl die wichtigsten Gründe für Fanabstinenz in Rostock. Hansa als 15. gleich wieder mit dem Rücken zur Wand, zunächst mit Vorteilen. Weichert und Spieß mit guten Chancen nach einer Viertelstunde. Hansa-Trainer Uwe Reinders, die Ruhe selbst, seine Mannschaft druckvoller, der VfB mit Ballverlusten im Mittelfeld. Wie hier gleich genutzt von Michael Spieß. 2 Stuttgarter leisten Schützenhilfe und Nils Schlotterbeck bedankt sich mit dem 1:0. Der Ex-Stuttgarter gleich im ersten Spiel für seinen neuen Club erfolgreich. Der Tabellendritte aus Stuttgart dann zwar entschlossener, nur selten aber mit Chancen wie hier durch Matthias Sammer. Manager Hoeneß zu Recht verärgert, sein VfB enttäuschend. Und es sollte noch dicker kommen für die Gäste. 4 Minuten nach der Pause, Weichert Pass. Schlotterbeck verstolpert, Michael Spieß ist da, das 2:0 bereits die Vorentscheidung. Danach nur noch eine einzige Torchance für den VfB Stuttgart in den zweiten 45 Minuten. Zu wenig für eine Mannschaft, die durchaus mit zu den Titelaspiranten zählt. Rostock dagegen nach den Problemen der letzten Woche mit vielversprechendem Neuanfang.
Hier nun alle Ergebnisse. Bremen-Mönchengladbach 0:0, Düsseldorf-Dortmund 1:1, Schalke-München 1:1, Köln-Hamburg 0:0, Stuttgarter Kickers-Kaiserslautern 1:1, Rostock-VfB Stuttgart wie gesehen 2:0. Schon gestern spielten Karlsruhe-Wattenscheid 1:2, Dresden-Nürnberg 1:2, Bochum-Frankfurt 0:0. Das Spiel Duisburg-Leverkusen findet morgen statt. In der Tabelle bleibt Dortmund Spitzenreiter. Schlusslichter sind Stuttgarter Kickers und Düsseldorf. Die Hochspringerin Heike Henkel aus Leverkusen stellte bei den deutschen Meisterschaften in Karlsruhe einen neuen Hallenweltrekord auf. Sie übersprang im dritten Versuch 2,07 Meter. Das ist 1 Zentimeter mehr als die alte Bestmarke der Bulgarin Kostadinova. Sprintweltmeisterin Katrin Krabbe und ihre Vereinskolleginnen Grit Breuer und Silke Möller dürfen nun doch bei den Hallenmeisterschaften starten. Nach einer Verhandlung vor dem Rechtsausschuss des Deutschen Leichtathletikverbandes wurde die gestern wegen Dopingverdachts ausgesprochene Wettkampfsperre wieder aufgehoben. Der Verband will erst einmal die Gegenanalyse abwarten, die heute in einem Kölner Labor vorgenommen wird. Bei einer Dopingkontrolle im südafrikanischen Trainingslager hatte es Ungereimtheiten gegeben. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 9. Februar.
Der Satellitenfilm zeigt zunächst die Täler von Mosel, Oberrhein, Main und Donau von Nebel angefüllt. Nördlich und östlich der Elbe liegt starke Bewölkung. Im Tagesverlauf lösten sich der Nebel und die Wolken kaum auf. Das europäische Hoch verlagert seinen Schwerpunkt zum Mittelmeer. So kann morgen in der zweiten Tageshälfte eine nordatlantische Kaltfront auf Deutschland übergreifen. Die Vorhersage für morgen. Zunächst im Norden heiter bis wolkig und trocken. In der Mitte und im Süden teils neblig, teils sonnig. In der zweiten Tageshälfte im Norden und im Westen Aufzug starker Bewölkung und nachfolgend vor allem im Norden zeitweise Regen. Tiefsttemperatur im Norden 1 bis 5, im Süden um minus 2 Grad. Tageshöchstwerte 5 bis 10, bei Dauernebel um 2 Grad. Im Tagesverlauf, besonders im Norden, auffrischender Wind um Südwest. Die weiteren Aussichten: am Montag Übergang zu Schauerwetter, Temperaturrückgang.